Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Wir fragen heute zu Beginn der Sendung, wie der Emissionshandel nicht nur das Klima, sondern auch die Gesundheit schützt. Wir klären, wie gut Radfahren fürs Klima ist und beschäftigen uns auch mit dem Verbot von Plastikverpackung in der Gastronomie. Außerdem schauen wir auf die bedenkliche Ausbreitung der Vogelgrippe in den USA. Mithilfe des europäischen Emissionshandels soll die Tonne CO2 immer teurer und so der Anreiz geschaffen werden, Kohlendioxid einzusparen bei Produktionsprozessen und beim Transport. Nun haben Forschende des Fachbereichs Umweltökonomie der Universität Hamburg ermittelt, dass das EU-Emissionshandelssystem nicht nur den klimaschädlichen CO2-Ausstoß senkt, sondern auch Gesundheitsvorteile bringt. Welche, darüber möchte ich nun mit dem Studienautor und Umweltökonom Jonas Grunau sprechen. Herr Grunau, welche Luftschadstoffe werden denn im Zuge des EU-Emissionshandelssystems neben dem Kohlendioxid auch noch reduziert?
Guten Morgen, Frau Fecke.
Guten Morgen.
Es ist ja so, dass der europäische Emissionshandel primär CO2-Emissionen reguliert und damit eben ein wichtiges Instrument zur Bekämpfung des Klimawandels ist. Und die wissenschaftliche Literatur zeigt auch mittlerweile, dass der Emissionshandel sehr erfolgreich ist, dies zu tun. Und das sind ja erstmal wunderbare Nachrichten. Aber was wir davon auch ableiten können, ist, dass es gut sein kann, dass andere gesundheitsschädliche Luftschadstoffe ebenso neben den CO2-Emissionen reduziert werden. Und dieser Frage wollen wir uns oder haben wir uns in der Studie gewidmet und haben uns angeschaut, wie der europäische Emissionshandel die Emission von Schwefeldioxid, Feinstaub und Stickoxiden beeinflusst. Und auch hier finden wir, dass der europäische Emissionshandel substanzielle Reduktionen in diesen Emissionen hervorgeführt hat. Und das ist eben sehr wichtig für die Gesundheit der Menschen. Und wir schauen uns das an im Zeitraum von 2005 bis 2021. Und 2005 ist eben das erste Jahr des Emissionshandels.
Substanzielle Verbesserung klingt ja gut. Können Sie die irgendwie in Zahlen bringen? Also entweder prozentuale Verbesserungen beziehungsweise geringerer Ausstoß im Vergleich zu den Jahren davor?
Genau, das können wir. Allerdings will ich auch dazu sagen, dass wir jetzt nicht keine präzisen Schätzungen liefern, sondern eine erste Schätzung damit abliefern wollen. Und ungefähr befinden wir uns in Größenordnung für Schwefeldioxid von -40% gegenüber einem Szenario, in dem es den Emissionshandel nicht gegeben hätte. Und für die anderen Schadstoffe, Feinstaub und Stickoxide, sind die Reduktionen etwas geringer. Für Feinstaub um die 30% und bei Stickoxiden ungefähr -15%.
Sie sprechen von Szenarien. Wie wurden denn diese Werte ermittelt?
Das ist eine gute Frage. Und wir haben letztendlich verschiedene statistische Methoden angewendet, mit denen wir durch den Emissionshandel regulierte Sektoren verglichen haben. Und das sind zum Beispiel der Energiesektor mit Sektoren, die nicht reguliert sind. Also zum Beispiel Gebäude und Verkehr. Und idealerweise würde man gerne einen Einblick in eine Welt erhalten, in der es einen Emissionshandel nicht gibt, sozusagen ein Paralleluniversum ohne Emissionshandel. Aber das ist natürlich nicht möglich und deswegen sind diese statistischen Methoden, die Anwendung dieser, eine Annäherung sozusagen an diese Simulation einer Welt ohne Emissionshandel.
Welche gesundheitlichen Vorteile bringt der Emissionshandel denn mit Blick auf die von Ihnen gerade schon erwähnten Luftschadstoffe?
Ja, da habe ich natürlich als Umweltökonom nur begrenzte Kompetenz. Aber grundsätzlich lässt sich sagen, dass diese von mir erwähnten Luftschadstoffe, dass die sowohl Krankheiten vermeiden als auch Todesfälle. Und es geht vor allem darum Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Atemwegserkrankungen. Und es ist zum Beispiel laut Schätzung der Europäischen Umweltagentur so, dass jährlich durch Feinstaub und andere Luftschadstoffe Hunderttausende von Menschen sterben. Also es ist wirklich ein bedeutendes Umweltproblem und insofern sehr gute oder ein sehr wichtiger Punkt, den man im Kopf haben sollte, wenn Klimapolitik eben auch da Vorteile bringen kann.
Und welche Effekte auf die Gesundheit lassen sich durch die Klimapolitik, durch die Klimaschutzmaßnahmen erkennen oder berechnen?
Ja, ich denke, erstmal ist es allgemein sehr wichtig, dass man eben nicht nur die Kosten von Klimapolitik sich anschaut, sondern eben auch die vielen Vorteile. Und da gibt es natürlich auch sehr direkte Effekte von Klimapolitik, wenn man Temperaturen reduziert, dass das gut für die Gesundheit der Menschen ist. Aber das ist nicht das, was wir uns in der Studie anschauen. Wir schauen uns dann eben diese vielleicht weniger bekannten Effekte an, dass eben auch Luftschadstoffe, gesundheitsschädliche Luftschadstoffe reduziert werden. Und was halt wichtig ist bei diesen, im Gegensatz zum Klimawandel, der sich natürlich auch heute schon, aber dann auch über Jahrzehnte abspielt, diese gesundheitsförderlichen Effekte durch Reduktion von Luftschadstoffen, das ist passiert hier und heute. Dadurch werden weniger Leute krank, dadurch sterben weniger Leute vorzeitig. Und das sind natürlich bedeutende, also es ist einfach eine wichtige Information und potenziell auch sehr hilfreich, wenn man Leute von Klimapolitik überzeugen möchte, denen halt eben zu zeigen, dass das auch unmittelbar Vorzüge für sie hat. Mhm. Und einen letzten Punkt, den wir in unserer Studie nicht aufgreifen können mit unserem Design, aber der auch sehr wichtig ist für zukünftige Forschung: diese Luftverschmutzung im Gegensatz zu CO2, die ist lokal. Das heißt, es kommt wirklich darauf an, wo wird sie ausgestoßen oder nicht ausgestoßen. Und insofern sollte sich zukünftige Forschung noch weiter anschauen, wo denn diese Emissionsreduktionen, die wir schätzen, stattfinden. Mhm. Und potenziell kann das natürlich sein, dass das dann auch Bevölkerungsgruppen mit geringerem Einkommen, dass sie besonders davon profitieren, weil die meist höherer Luftverschmutzung ausgesetzt sind. Ja. Aber das ist eben nichts, was wir beantworten, sondern zukünftige Forschung.
Sie haben beantwortet, wie der Emissionshandel nicht nur das Klima schützt, sondern auch die Gesundheit. Ich sprach mit dem Umweltökonom Jonas Grunau von der Universität Hamburg. Vielen Dank dafür.
Danke Ihnen.
Kein Feinstaub, Schwefeldioxid und keine CO2-Emissionen. Die Bilanz für Radfahrer ist blendend und es würden auch immer mehr Menschen auf dieses klimaschonende Verkehrsmittel umsteigen, wenn nur die Bedingungen in Deutschland etwas besser wären. Von Klimabilanzen und kaputten Radwegen berichtet Judith Kösters.
Fahrradfahren fürs Klima. Echt jetzt? Ist das nicht eher Symbolpolitik? Macht das wirklich was aus fürs Klima? Ja, macht es. Zumindest ist das Ergebnis einer jüngst erschienenen Studie des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovationsforschung in Karlsruhe. Dazu muss man wissen, rund ein Drittel der Treibhausgase im Verkehr entsteht in Deutschland bei Fahrten bis 30 Kilometer Länge oder deutlich kürzer. Strecken also, bei denen das Rad bzw. das E-Bike als Verkehrsmittel durchaus in Frage kommt. Aktuell wird immerhin schon rund ein Zehntel davon mit dem Rad zurückgelegt. 2035 könnte es laut der Fraunhofer-Studie knapp jeder zweite Kilometer sein, erklärt Studienleiter Klaus Doll. Voraussetzung: mehr und komfortablere Radwege.
Es bräuchte erstmal sehr viel mehr durchgehende Radwege und das ist wirklich der Punkt. Also es kommt nicht wirklich nur auf die Kilometerzahl der Radwege an, sondern dass die auch von Tür zu Tür durchgehend befahrbar sind, ohne dass man die Straßenseite wechseln muss, dass man absteigen muss, dass man unübersichtliche, unangenehme Kreuzungen überwinden muss.
Die Sicherheit beim Radfahren ist ein zentraler Faktor. Das sagt auch Martin Lanzendorf, Mobilitätsforscher an der Frankfurter Goethe-Universität.
Ich glaube, es gibt auch noch viel mehr Menschen, die sagen in so einer Stadt wie Frankfurt, also eigentlich würde ich gerne Fahrrad fahren, aber ist mir immer noch ein bisschen zu krass, ein bisschen zu gefährlich.
Apropos Stadt. Die höchsten Radverkehrsanteile haben bisher nicht Städte wie Frankfurt, Hamburg oder Berlin, sondern mittelgroße Städte wie Münster, Oldenburg oder Karlsruhe. Der ländliche Raum dagegen hinkt hinterher. Dabei, sagen die Mobilitätsforscher, gilt dort grundsätzlich das Gleiche wie in den Städten. Man macht die Besorgungen im Nachbardorf eher dann mit dem Rad statt mit dem Auto, wenn es einen komfortablen, separaten Radweg gibt, der idealerweise breit genug ist, dass man auf dem Rad auch noch nebeneinander fahren und sich unterhalten kann und am besten auch noch von der eiligen E-Bike-Fahrerin überholt werden kann. Fraunhofer-Forscher Klaus Doll rechnet vor:
Wenn wir jetzt die Anzahl der sicher befahrbaren und durchgängig befahrbaren Radwege verdreifachen, das ist so die Grundprämisse, die wir da reingesetzt haben, kriegen Sie auch in ländlichen Räumen ganz erklägliche Radverkehrsanteile bis 40%.
Was braucht es noch, damit mehr Menschen gerne Fahrrad fahren? Laut Fraunhofer-Studie eine bessere Verzahnung von Fahrrad und öffentlichem Nahverkehr. Einfache und günstige Möglichkeiten, das Rad in der Bahn mit in die nächste Stadt zu nehmen und ausreichend Radparkplätze. Auch Martin Lanzendorf beschäftigt sich damit, was Menschen aufs Rad bringt. In seiner gerade erschienenen Studie zum Radverkehr in Großstädten gab es allerdings auch für ihn und seine Co-Autoren eine Überraschung. Von 2002 bis 2017 hat sich der Anteil des Radverkehrs dort beinahe verdoppelt. Dabei wurden in der Zeit nicht besonders viele neue Radwege gebaut.
Und in den Ämtern, die Radverkehrsbeauftragten der vier großen Städte haben in der Tat auch gesagt, dass sie es nicht genau wissen.
Lanzendorfs Vermutung?
Ich glaube, sehr stark hat es einfach damit zu tun, dass das Fahrrad das Verkehrsmittel ist, das in einer städtischen Umwelt ein unglaubliches Potenzial bietet, das einfach relativ schnell sein kann, schneller als viele andere Verkehrsmittel, das keinen Lärm macht, das halt für die Lebensqualität gut ist, für das Körpergefühl.
Wer an einem gerade nicht für Touristen aufgeräumten Strand langläuft, bekommt einen Eindruck, wie viel Plastikmüll in den Ozean treibt. Allein beim Blick auf den Strand. Alte Netze, einzelne Flipflops, Weichspülerverpackung und Plastiklöffel. Um diesem Meer an Plastik im Meer ein wenig Einhalt zu gebieten, hat die EU die Einwegkunststoffverbotsverordnung erlassen, die vor 3 Jahren in nationales Recht umgesetzt wurde. Darin wird auch der Verkauf von Einwegplastikprodukten verboten, wie sie oft in der Gastronomie eingesetzt werden. Nun hat die Deutsche Umwelthilfe in Berlin geprüft, ob diese Plastikverpackung und Besteckteile tatsächlich aus dem Verkehr gezogen wurden. Ich bin jetzt verbunden mit Barbara Metz, sie ist Bundesgeschäftsführerin der DUH. Frau Metz, welche Kunststoffprodukte wurden denn trotz des Verbots noch immer in der Gastronomie gefunden?
Wir haben in großer Anzahl Plastik, Besteck, Plastikteller bzw. beschichtete, kunststoffbeschichtete Pappteller oder auch diese geschäumten Burgerboxen gefunden. Die sind seit 3 Jahren verboten und trotzdem sind sie massenhaft im Umlauf. Das fanden wir ziemlich erschreckend.
Und Restbestände können das nach 3 Jahren auch nicht mehr sein, oder?
Ganz sicher nicht. Das glaube ich, 3 Jahre sind ausreichend Zeit, um wirklich die Keller dann leer zu räumen. Da hat man sich das sicher irgendwie illegal beschafft und eben auch illegal in Verkehr gebracht. Wir müssen davon ausgehen, dass es viele Millionen Verpackungen sind, die illegal da auf dem Markt unterwegs sind.
Wie haben Sie denn das getestet?
Wir haben hier in Berlin stichprobenartig Imbisse getestet in den verschiedenen Bezirken, die es in Berlin eben gibt. Insgesamt waren es 20 Imbisse und bei 70% dieser Imbisse haben wir die entsprechenden Verstöße festgestellt. Jetzt muss man einfach davon ausgehen, dass es nicht nur in Berlin so ist, sondern eben in den anderen Städten in Deutschland eben auch so gehandhabt wird, weil eben keine Kontrollen stattfinden.
Was haben diese Verpackungen denn eigentlich für ökologische Auswirkungen? Den Plastikmüll in den Gewässern hatte ich ja jetzt gerade schon erwähnt.
Das Problem ist, dass für die Herstellung gerade dieser Produkte natürlich viele Ressourcen zum Einsatz kommen, Erdöl zum Einsatz kommt, viel Energie aufgewendet werden muss und die werden kurz genutzt, dann landen sie im Zweifel auch im Park oder auf irgendwelchen Grünflächen. Wir haben auch einen Mikroplastikeintrag. Das sind eben vielfältige Probleme. Die Verpackungsabfallmengen in Deutschland steigen weiter an. Die liegen bei 236 Kilogramm pro Kopf und ja, das ist viel zu viel.
Wie sehen denn die umweltverträglichen Alternativen aus zu solchen Styroporverpackungen? Verpackungen oder Plastikgabeln?
Eigentlich ist es einfach, Mehrwegsysteme, die kennen wir auch, wir kennen sie ja aus dem To-Go-Bereich für Kaffee, für Nahrungsmittel. Das sind Produkte, die mit Pfand rausgegeben werden, die dann auch wieder zurückkommen, die vielfach wiederverwendet werden. Damit wird Ressourcen werden eingespart, Energie wird eingespart und am Ende ihres Lebens können sie auch wieder eingesammelt werden und einem fachgerechten Recycling zugeführt werden. Wir wollen, dass diese Bundesregierung wirklich die Mehrwegoffensive ernst nimmt und hier Sanktionen vornimmt bei denjenigen, die illegal diese Einwegprodukte auf den Markt bringen.
Ja, das ist in der Tat die Frage, weil die Gesetzgebung ist ja eindeutig und dennoch sind Sie zu diesen Ergebnissen gekommen. Was fordern Sie von der Exekutive?
Wir wollen, dass kontrolliert wird, damit solche Dinge ernst genommen werden, wie zum Beispiel aber auch die Mehrwegangebotspflicht. Auch das wird ja in Deutschland nicht ausreichend kontrolliert, deswegen funktioniert das nicht. Und natürlich geht es auch über den Preis. Wir wollen, dass eine Einwegverpackungssteuer eingeführt wird, nach dem Beispiel, wie es in Tübingen gemacht wird, und zwar bundesweit. Dann fragen natürlich die Menschen auch nach der günstigeren Alternative, nicht nur nach der klimafreundlicheren, sondern eben preislich günstigeren Alternative. Und das wäre dann eben das Mehrwegprodukt.
Die Deutsche Umwelthilfe hat nachgeschaut, wie viel Plastikverpackungen eigentlich noch in der Gastronomie ausgegeben wurden. Die Details erläuterte mir Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin der DUH. Auch die EU versucht, den Plastikmüll einzudämmen. Allerdings kritisieren Umweltschützer, dass sich die Brüsseler Behörde da gern an kleinen Dingen wie Wattestäbchen und Plastikdeckeln abarbeitet, statt sich den großen Problemen zu widmen und statt den Deckel an eine PET-Flasche zu kleben, es doch eigentlich besser wäre, gleich gegen die Einwegflaschen aus Kunststoff vorzugehen. Das würde die Plastikmenge dann auch tatsächlich verringern. Details schildert Helga Schmidt.
Die Erfindung hat bisher wenig Freunde gefunden. Es nervt einfach, wenn der Plastikdeckel beim Trinken im Weg ist, entweder am Mund hängen bleibt oder den Nasenflügel reizt. Man kriegt ihn einfach nicht mehr weg. Das soll auch so sein. Die EU-Richtlinie zur Bindung des Deckels an die Flasche hat einen ernsten Hintergrund und der geht auf das Jahr 2016 zurück. Damals ergab eine Zählung an der Mittelmeerküste auf 100 Metern Strand allein 110 Plastikdeckel, die einfach so rumlagen, achtlos weggeworfen und damit Teil der gigantischen Plastiklawine, die Pflanzen und Lebewesen bedrohen. Tiere nehmen das Plastik auf, es zersetzt sich nur langsam und kann hunderte von Jahren in der Natur verbleiben. Die Europäische Kommission versucht seit längerem schon, mehr Anreize zu setzen für das Recyceln von Plastik. Und die feste Verbindung von Flasche und Deckel ist ein weiterer Versuch. Der Recyclingprozess soll auf diese Weise vereinfacht werden. Flaschen werden schon relativ oft recycelt. Warum dann nicht einfach mit dem Deckel zusammen? Von heute an sind die festsitzenden Verschlüsse Pflicht, und zwar überall in der Europäischen Union. Bei allen Plastikflaschen und auch Getränkekartons bis zu 3 Litern Volumen.
Helga Schmidt berichtete aus Brüssel. Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie warnen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen vor einer neuen Pandemie, wenn Viren, die eigentlich bestimmte Tierarten erkranken lassen, die Artgrenze überschreiten und auch Menschen infizieren. In den USA breitet sich aktuell ein Vogelgrippevirus aus, das nicht nur Vögel befällt, sondern auch immer mehr Mäuse, Katzen oder Milchkühe. Inzwischen sind mindestens 132 Kuhherden in 12 Bundesstaaten betroffen. Auch die Infektion von 3 Menschen wurde bisher nachgewiesen. Die US-Gesundheitsbehörde spielt das Ansteckungsrisiko bisher runter, doch Forschende sehen das erheblich kritischer. Claudia Sarre berichtet.
Mit Sorge beobachten Wissenschaftler in den USA in diesen Tagen die Ausbreitung eines neuartigen Subtypus des Vogelgrippevirus H5N1. Erst infizierten sich Wildvögel, dann Milchkühe und im April auch 3 Menschen. Die Farmarbeiter von Betrieben aus Texas und Michigan zeigten zwar nur relativ milde Grippesymptome, trotzdem machen sich Pandemie-Experten große Gedanken. Scott Hensley, Mikrobiologe an der University of Pennsylvania, fürchtet, dass das Virus weiter mutieren könnte. Im Fernsehsender CBS sagte er:
Wir befürchten, dass sich das Virus so verändert, dass es sich bei Kühen besser vermehren kann und dass diese Mutationen eine bessere Vermehrung bei Menschen ermöglichen könnten.
Im Januar 2022 wurde das sogenannte Influenza-A-Virus erstmals bei Zugvögeln und auf Geflügelfarmen in den USA nachgewiesen. Später auch bei Säugetieren wie Katzen, Alpakas, Bären und dann vor allem bei Rindern. Mindestens 132 Herden sind inzwischen befallen. Häufig bekommen die Kühe eine Euterentzündung und erholen sich erst Wochen später davon. Im April dieses Jahres ging der Erreger dann erstmals auf einen Menschen über.
You know, we never really know when a virus is going to make that jump. From other animals into humans.
Man weiß nie genau, wann das Virus den Sprung von anderen Tieren auf den Menschen macht, sagt Mikrobiologe Scott Hensley. Sollte das Influenza-Virus weiter evolvieren, könnten sich womöglich Menschen gegenseitig anstecken. Auch die Grippesymptome könnten schwerwiegender und für Risikopatienten lebensgefährlich werden, so die Befürchtung vieler Wissenschaftler. Derzeit sei die breite Öffentlichkeit jedoch nicht in Gefahr, bekräftigt Jay Butler, stellvertretender Direktor bei der Gesundheitsbehörde CDC, vor wenigen Tagen in einem Podcast. Das Ansteckungsrisiko sei gering.
So CDC currently assesses the risk to human health for the general public from H5N1 influenza to be low.
Viele Experten bemängeln, wie die US-Behörden mit der Vogelgrippewelle umgehen. Jeder Bundesstaat habe seine eigenen Regeln. Auf vielen Höfen gäbe es nur unzureichende Quarantänemaßnahmen. Das Wesentliche sei jedoch, dass weder Landwirte noch Kühe ausreichend getestet würden, sagt Jennifer Nuzzo vom Pandemiezentrum an der Brown University im Fernsehsender PBS.
Das Testen von Milchkühen ist freiwillig. Das Landwirtschaftsministerium empfiehlt nur, Kühe mit Symptomen zu testen. Das reicht aber nicht aus, um das Virus zu entdecken. Man findet es nur, wenn man testet. Als sie in North Carolina Kühe ohne Symptome getestet haben, haben sie das Virus tatsächlich gefunden.
they in fact found the virus.
Der US-Regierung scheint das Risiko einer weiteren Pandemie bewusst zu sein. Sie hat sich bereits sogenannten präpandemischen Grippeimpfstoff gesichert. Gerade erst stellte sie dem Impfhersteller Moderna Fördermittel in Höhe von 176 Millionen Dollar für die Impfstoffentwicklung zur Verfügung. Betroffenen, Milchbauern, Tierärzten oder Labormitarbeitern steht bislang jedoch noch keine Impfung zur Verfügung. Die Zeit drängt. Ohne Impfen und Testen, das zeigt die Erfahrung aus der Corona-Pandemie, ist es fast unmöglich, die Verbreitung des Vogelgrippevirus einzudämmen.
Aus Washington berichtete Claudia Sarre.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Die Koffer für den Urlaub sind gepackt. Die Aussicht auf einige sorglose freie Tage bedeuten allerdings nicht, dass man die Sorgfalt für die Mietwohnung vernachlässigen kann. Nicht nur die Miete läuft weiter, auch alle Pflichten, die mit der Wohnung verbunden sind. Denn abgesehen von den Regelungen im Mietvertrag hat jeder Mieter eine Obhutspflicht für die Wohnung gegenüber dem Vermieter. Annette Eversberg mit dem Verbrauchertipp.
Die Obhutspflicht steht nicht im Gesetz, dennoch gilt sie, Jutta Hartmann vom Deutschen Mieterbund.
Jeder Mieter und jede Mieterin hat diese sogenannte Obhutspflicht. Das bedeutet, dass man eine Nebenpflicht hat. Also man muss mit der Wohnung pfleglich umgehen und dafür sorgen, dass kein Schaden an der Wohnung oder ihrer Einrichtung oder auch an den gemeinschaftlich benutzten Räumen wie Kellern und so weiter entsteht. Das ist die Obhutspflicht.
Im Einzelnen heißt das zunächst, über den Urlaub braucht man den Vermieter nicht zu informieren. Aber, so Jutta Hartmann, man sollte dafür sorgen, dass die Wohnung im Notfall betreten werden kann.
Der Mieter oder die Mieterin sollte gewährleisten, dass jemand in seiner Abwesenheit in die Wohnung kommen kann, wenn was passiert. Und wenn der Urlaub länger dauert, auch jemanden bitten, mal ab und an nach dem Rechten zu schauen.
Es reicht, wenn man Nachbarn oder Freunde bittet, den Schlüssel vorübergehend oder dauerhaft aufzubewahren. In der Wohnung rät die Rechtsexpertin, auf die Sicherheit von Elektroleitungen zu achten und im Einzelfall auch mal den Stecker zu ziehen, wenn zum Beispiel viele Geräte über einen einzigen Mehrfachstecker geschaltet sind. Zur Sicherung der Wasserleitungen ist es heute nicht mehr nötig, den Haupthahn während des Urlaubs zuzudrehen. Denn moderne Spül- oder Waschmaschinen verfügen über eine Wasserstoppfunktion. Wer allerdings sicher gehen will, der Obhutspflicht auch nachzukommen, dem empfiehlt Jutta Hartmann, das Wasser besser abzustellen. Ein Urlaub im Winter ist allerdings noch mit anderen Anforderungen verbunden als ein Urlaub im Sommer.
Er hat die Pflicht, einmal die Wohnung ordentlich zu beheizen im Winter, dass eben auch kein Schimmel entsteht in der Wohnung zum Beispiel oder eben auch keine Frostschäden passieren. Auf der anderen Seite hat er natürlich auch die Pflicht, die Wohnung ordentlich zu lüften. Und wenn da wirklich nachweisbar der Mieter beispielsweise nie gelüftet hat und dann Schimmelschäden entstehen in der Wohnung, muss er dann auch dafür gerade stehen.
Mieter und Mieterinnen haben einen Anspruch auf Untervermietung mit Zustimmung des Vermieters. Jederzeit darf man aber während eines Urlaubs auf Freunde oder Freundinnen bei sich wohnen lassen, die sich dann um die Wohnung kümmern. Der Vermieter sollte nur wissen, dass eine andere Person in der Wohnung wohnt. Kommt es dabei zu einem Schaden, haften auf jeden Fall der Mieter oder die Mieterin. Für den Fall raten Verbraucherschützer zum Abschluss einer Privathaftpflicht und einer Hausratversicherung. Eine Privathaftpflichtversicherung kann sogar den durch Freund oder Freundin verursachten Schaden abdecken, wenn die Police eine Ausfalldeckung vorsieht. Julia Alice Böhne vom Bund der Versicherten.
Ausfalldeckung kommt ja immer dann zum Tragen, wenn eine Person, die selber keine Privathaftpflichtversicherung hat, mir einen Schaden zufügt. Das ist bei alten Verträgen nicht unbedingt der Fall, deswegen lohnt sich da auch ein Blick in die eigene Versicherung, in die Bedingungen, was da drin steht. Wenn man das nicht hat, sollte man wirklich über einen neuen Tarif nachdenken. Es kann immer sein, dass jemand einem Schaden zufügt. Dafür sollte man natürlich im besten Fall abgesichert sein.
Die Hausratversicherung deckt unter anderem Leitungswasserschäden ab. Aber bei einem Urlaub oder einer Reise von mehr als 60 Tagen hat man gegenüber der Versicherung in der Regel eine Informationspflicht. Julia Alice Böhne.
Bei der Hausratversicherung ist es ein bisschen anders. Da sollten Sie, gerade wenn es ein längerer Urlaub ist, einmal bei Ihrem Versicherer nachhaken, ob Sie da irgendetwas zu beachten haben. Es ist immer besser, mal da das Gespräch zu suchen und nachzufragen, ob Sie Bescheid sagen müssen, ob das für die wichtig ist und was es da zu beachten gilt.
Der Verbrauchertipp von Annette Eversberg. Und zum Schluss noch eine passende Meldung. Die große Nachfrage nach künstlicher Intelligenz und damit verbundene riesige Rechenleistungen verhageln dem Internet Riesen Google die Klimabilanz. Wie das Unternehmen in seinem eigenen jährlichen Nachhaltigkeitsbericht mitteilt, stiegen seine CO2-Emissionen im vergangenen Jahr verglichen mit dem Referenzjahr 2019 um 48%. Demnach betrugen sie 14,3 Millionen Tonnen. Im Vergleich war das ein Plus von 13%. im Vergleich zum Vorjahr. Mit dieser nicht so guten Meldung verabschiedet sich Britta Fecke für heute. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.